Major Pjotr Tschyrin mochte Rostow im Grunde nicht. Trotzdem empfand er eine Art ehrfurchtsvolle Zuneigung zu seinem ausgekochten Chef. Als Freund taugte Rostow nicht viel, als Feind war er zu fürchten. Dieser Oberst Petrov in London hatte das am eigenen Leib verspürt. Er hatte versucht, Rostow hinzuhalten und war mitten in der Nacht durch einen Anruf vom KGB-Chef persönlich überrascht worden. Die Leute in der Londoner Botschaft sagten, Petrov habe nach dem Gespräch einem Gespenst geglichen. Seitdem bekam Rostow alles, was er wollte. Rostow hatte alle von Petrovs Pflasterkünstlern und die meisten seiner Autos requiriert. Das Gelände um die israelische Botschaft in London wimmelte von Agenten, aber sie waren schwer auszumachen. Rostow selbst beobachtete durch ein auf einen 3 Fuß montiertes Zeiss-Teleskop die Tür der israelischen Botschaft. Er hielt sich in einer Suite im 20. Stockwerk eines Hotels auf und hatte natürlich auch ein Funksprechgerät dabei. Jede seiner Gruppen war mit einem Walkie-Talkie ausgerüstet. Die Wellenlänge, auf der gesendet und empfangen wurde, wurde alle 5 Minuten mit Hilfe eines Computerprogramms geändert, das in die Geräte eingebaut war. Das System funktionierte sehr gut und Tschyrin, der es erfunden hatte, war damit zufrieden. Er befand sich in einem Pub, von dem es hieß, dass häufig Detektive der politischen Polizei von Scotland Yard sich dort aufhielten. Doch Tschyrin wusste, dass er nur selten einen zweiten Blick auf sich zog. Er war klein und etwas rundlich, mit dem geäderten Gesicht eines Trinkers und trug einen grauen Regenmantel über einem grünen Pullover. Das Funkgerät in seiner Hemdtasche war durch einen feinen Draht mit dem Stöpsel, er sah wie ein Hörgerät aus, in seinem linken Ohr verbunden. Er konnte mit Rostow sprechen, indem er vorgab, in der Innentasche seines Mantels zu kramen. Plötzlich hörte er wieder Befehle. 13. Folgen Sie einem grünen Volvo, 2 Männer, High Street, und einer zu Fuß. Ich glaube, es ist Jigael Meyer. 20. Tschyrin war 20. Er sagte, beschreiben Sie ihn. Groß, graues Haar, Regenschirm, Mantel, am Tor der High Street. Bin schon unterwegs, entgegnete Tschyrin und verließ den Pub. Es regnete. Tschyrin zog einen zusammenklappbaren Regenschirm aus der Manteltasche und spannte ihn auf. An der Verkehrsampel entdeckte er den grünen Volvo und 3 Autos dahinter, 13 in einem Austin. Tschyrin sah einen Mann, der der Beschreibung entsprach, und folgte ihm. Sie gingen durch ein Labyrinth von Seitenstraßen. Bald betrat der Israeli ein Hotel. Tschyrin spazierte am Eingang vorbei und ein Blick durch die Glastür verriet ihm, dass der Verfolgte im Foyer eine Telefonzelle betrat. Kurz darauf kam Tschyrin an dem grünen Volvo vorbei und schloss, dass der Israeli und einige seiner Kollegen das Hotel überwachten. Tschyrin überquerte die Straße und kehrte auf der gegenüberliegenden Seite zurück, falls der Beschattete gleich wieder herauskommen sollte. Er sprach in seine Hemdtasche hinein. Hier ist 20. Meyer und der grüne Volvo überwachen das Jacobian Hotel. Bestätigt 20. 5 und 13 haben die israelischen Wagen unter Kontrolle. Wo ist Meyer? Im Foyer. Tschyrin bemerkte den Austin, der den grünen Volvo verfolgte. Bei ihm bleiben. Verstanden. Wenn Tschyrin das Hotel durch den Haupteingang betrat, könnte Meyer auf ihn aufmerksam werden. Neben dem Hotel war eine Gasse für Lieferwagen. Tschyrin ging sie entlang und kam zu einem unverschlossenen Notausgang in der Seitenfront des Gebäudes. Er trat ein. Während er eine Treppe hinaufkletterte, steckte er seinen Schirm in die Tasche und zog den Mantel aus. Er ließ ihn auf dem 1. Treppenabsatz zurück. Tschyrin stieg bis zum 2. Stock empor und nahm den Lift ins Foyer. Als er mit Pullover und Hose bekleidet aus dem Lift trat, sah er aus wie ein Hotelgast. Der Israeli stand immer noch in der Telefonzelle. Tschyrin überprüfte seine Armbanduhr und setzte sich, als erwarte er jemanden. Er schien nicht gerade sein Glückstag zu sein. Zweck der Übung war, Ned Dickstein zu finden. Man hoffte, dass er sich mit einem der Diplomaten treffen würde. Die Russen folgten den Diplomaten, um dieses Treffen zu beobachten. Die Israelis hier vor Ort lauerten ebenfalls jemandem auf, wahrscheinlich um ihn zu beschatten. Und dieser jemand würde schwerlich einer ihrer eigenen Agenten sein. Die Lifttüren öffneten sich zischend, und Ned Dickstein trat heraus. Tschyrin war so überrascht, dass er den Fehler machte, Dickstein mehrere Sekunden lang anzustarren. Dickstein erwiderte seinen Blick und nickte höflich. Tschyrin lächelte schwach und schaute auf seine Uhr. Am Empfangstisch gab Dickstein einen Zimmerschlüssel ab und trat auf die Straße hinaus. Der israelische Beschatter, Meyer, folgte ihm. Thürin verließ das Hotel durch den Hintereingang. Er zog seinen Mantel wieder an und sobald er im Freien war, betätigte er das Funkgerät.
»Hier ist 20. Ich habe den Piraten.«
»Danke, 20. 13 hat ihn auch.« Thürin erblickte den Israeli.
»Ich folge Meyer«, meldete er.
25. Hört mir beide zu, nicht folgen. 20 geht zurück ins Hotel. Ermittle seine Zimmernummer. Nimm dir ein Zimmer nicht weit von seinem. Ruf mich nachher gleich an.«
»Verstanden.«
Thürin überlegte, wie er die Nummer in Erfahrung bringen könnte. Doch als er ins Foyer zurückkehrte, lag Dicksteins Schlüssel noch auf dem Empfangstisch. Thürin prägte sich die Nummer ein. Der Mann an der Rezeption kam zu ihm. »Kann ich Ihnen helfen?«
»Ich hätte gern ein Zimmer«, sagte Thürin.
Dickstein küsste sie wie ein Mann, der den ganzen Tag geschmachtet hat. Dann sagte er,
»Das ist es, was ich brauche.
Ich kann tun, was ich will«, dachte er. Er berührte gierig ihren Körper. Sie standen sich in der Küche gegenüber und blickten sich in die Augen, während er die geheimen Stellen ihres Körpers betastete. Dickstein dachte, »Wenn ich tun kann, was ich will, dann kann sie es auch.« Als ob sie seine Gedanken gelesen hätte, öffnete sie sein Hemd, nahm seine Brustwarze zwischen die Zähne und saugte. Das plötzliche Lustgefühl ließ ihn laut stöhnen. Er zog ihren Rock hoch und weidete seine Augen an dem weißen Slip, der sich gegen die braune Haut ihrer langen Beine abhob. Seine rechte Hand streichelte ihr Gesicht und wiegte ihre Brüste. Seine linke Hand schob sich in ihren Slip und zwischen ihre Beine. Wie ein Bittsteller kniete er sich zu ihren Füßen hin. Zuerst legte er den Kopf an ihre Schenkel, dann zog er ihren Slip langsam herunter. Dickstein stand auf. Sie begannen sich im Stehen zu lieben. Da er merkte, dass er das Gleichgewicht verlor, hob er sie hoch und machte zwei Schritte, sodass ihr Rücken an die Wand gelehnt war. Dickstein verschränkte die Hände unter ihrem Gesäß. Susas Schenkel umklammerten seine Hüften, ihre Knöchel kreuzten sich hinter seinem Rücken und er schien noch tiefer in sie einzudringen. Er verlor jede Beherrschung und wusste, dass das Wunderbare nun geschehen würde. Auch sie sollte es wissen, deshalb flüsterte er, »Susa, jetzt!« Und sie antwortete, »Oh, ich auch!« Er spürte das Beben in ihrem Körper, gerade als es in ihm selbst ausbrach. Der Höhepunkt der Lust überwältigte sie beide, und Susa schrie auf.